ARD Sounds.
Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Manchmal. Wir schauen auf die Landespokalfinals.
Lokomotive Leipzig steht mal wieder vor den zwei wichtigsten Spielen der jüngeren Vereinsgeschichte.
Und die Basis glüht, heiße Phase auf allen Amateurplätzen.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt, mir so Fragen zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Einen wunderschönen guten Morgen, Männer. Tach, tach.
Guten Tag allerseits.
Guten Moin, moin, moin.
Man merkt,
Dobardan, muss ich sagen.
Dobardan, ja, man merkt sofort, es ist Sommer an zwei Sachen. Für alle, die im Videopodcast auch gerade zuschauen. Nummer eins, meine Pflanze ist endgültig verreckt hier links neben mir.
Stimmt.
Und Nummer zwei, heute ist nur einer da, wo er zu sein hat. Das bin übrigens auch ich. Die anderen sind aufgesplittet in Split und in Italien. Ihr beiden Mäuse, wo seid ihr denn, Gregor? Bei dir sieht es so sehr harfig aus im Hintergrund oder links neben dir.
Ja, das, was du hier siehst, ist nicht die Altstadt von Split, sondern nur eine Tapete davon, die in mein Zimmer gehängt wurde. Aber das Schöne ist, wenn man rausgeht, sieht es dann wirklich auch genauso aus wie auf diesem schönen Wandschmuck. Ich bin in Split gerade, noch bis heute Abend, war gerade auf einer kroatischen Insel und bin gestern Abend noch hier in die City gefahren und bin jetzt hier noch einen Tag. Und es ist wunderschön, hier sind überall so Wandmalereien von Hajduk Split. Der Club ist sehr präsent in der Stadt. Letzten Freitag war auch, glaube ich, deren letztes Saisonspiel. Haben leider nicht den kroatischen Meistertitel geholt, aber ist trotzdem cool in so einer Stadt, das immer mal zu sehen, wie das so gelebt wird.
Ja, dafür haben sie die Fahne von den Bad Blue Boys angezündet. Also irgendwas ist ja immer.
Das stimmt.
Liebe Grüße nach Zagreb, eieiei. So, und Küppi, da würde ich jetzt wirklich mal sagen, da lohnt sich der Blick, außer ihr fahrt gerade selbst Auto. Mal kurz zu wechseln, von mir aus nur 5 Sekunden von Audio auf Video. Schaut euch die Location des Herrn Küpper an, auch im Urlaub. So ein Frechtags, ey.
Auch im Urlaub, ja, seit gestern. Hier hinten seht ihr noch den Kindersitz. Ich habe mich mal kurz hier ins Auto verzogen. Wir sind gestern angekommen in Casavio. Das ist so ein Urlaubsort im Norden Italiens an der Adriaküste.
Klingt wie ein italienischer Viertligist mit Riesenkurve.
Genau, genau. Ist es leider nicht. Es gibt hier so ein kleines Amateurstadion nebendran, gar nicht weit von hier. Aber die große Fanszene ist hier nicht zu Hause. Auf jeden Fall habe ich natürlich im Vorfeld bei unserem Campingplatz angefragt. Ich sage, Leute, ich muss Videopodcast machen. Ihr müsst mir bitte gutes Internet zur Verfügung stellen, weil die letzten Jahre, die wir da waren, war es immer miserabel. Und die haben gesagt, gar kein Problem. Wir haben da so ein Pocket-WLAN, das steckst du nur in die Steckdose. Und dann hast du super Empfang und dann habe ich das gestern Abend getestet und das war natürlich ein Fiasko. Und da habe ich mich jetzt kurz ins Auto verzogen und bin hier in die, in Anführungsstrichen, Innenstadt gefahren und hier ist halbwegs stabil.
Ja, Küppi, der zahlt quasi jetzt 10 Minuten parken, jeweils 7,50 Euro extra für uns alle hier,
genau,
dass wir
so
Podcast machen können. Also, und man muss ehrlich sein, Küppi, du bist eigentlich gestern Abend hingegangen zum Campingplatzbetreiber und hast gefragt, wissen Sie eigentlich, wer ich bin?
Der hat gesagt, Sie sind doch der Kollege von dem Fritsche, oder nicht?
Und da hat derjenige natürlich gesagt, nee, und deswegen darf ich dich jetzt mal vorstellen, auch für lieben Kollegen in Italien, dass die jetzt auch langsam mal wissen, wer du bist. Denn bei uns heute in der Podcast-Folge derjenige, der das Urlaubsland eigentlich verfehlt hat, geplant war eigentlich ein Trip nach Portugal, denn er ist neuer aktiver Ultra des SCU Torrense oder Torrensch, Alex Küpper.
Was ist Torrensch?
Das hast du nicht mitbekommen?
Nee.
Ja, nee, weil scheiß Urlaubsfahrer, ey. Torrensch, also spricht man bestimmt völlig anders aus, ist aber erstmal auch egal. Das ist der Pokalsieger aus Portugal und der hat gegen Sporting Lissabon gewonnen. Und es ist der erste Zweitligist, der jemals den portugiesischen Pokal gewonnen hat. Die können auch aufsteigen, dann wäre es wieder Erstligist. Aber Stand jetzt haben wir quasi einen portugiesischen Zweitligisten, der nächste Saison Europa League spielt. Und weil ich dachte, dass du was übrig hast für solche kleinen, aber feinen Fußballgeschichten, weit ab vom großen Geld,
ja,
weil da wird nur mit Liebe und Obst bezahlt natürlich in der zweiten portugiesischen Liga,
Orangen.
Dachte ich, komm, du bist halt da einfach. Und die haben auch Nationalspieler dabei, die bei der WM betrachtbar sind, vom Kongo unter anderem. Ne? Also die haben auch schon gute Kicker mit dabei. Also ich bin sehr tief eingestiegen, wie ihr merkt.
Ja, das ist stark. Die schreiben ja in der Tat eine außergewöhnliche Geschichte, aber ist an mir vorbeigegangen. Also bescheuert, muss ich anders mit umgehen demnächst. Darf so nicht passieren. Anders mit umgehen. Aber Weltklasse. Ja, Glückwunsch an dieser Stelle zum Pokalsieg in Portugal. So, jetzt kommen wir zum zweiten hier in der Runde. Er verliebte sich in den Fußball, wie er sich später in Frauen verlieben sollte. Plötzlich, unverhofft, unkritisch und ohne einen Gedanken an den Schmerz und die Zerrissenheit zu verschwenden, die damit verbunden sein würden. Hier ist Gregor Rühl.
Was für eine literarische Einführung hier. Schön, ja. Passt. Hast du schon angefangen im Urlaub zu lesen, oder was?
Nee, da habe ich noch aus alten Tagen auf dem Schirm und musste sich an dieser Stelle platzieren. Ich will mich natürlich nicht mit fremden Federn schmücken. Das war der große Nick Hornby in Fever Pitch.
Ach ja.
Und ich dachte mir, in einer Woche, in der der FC Arsenal Meister wird und ein Champions League Finale spielt, da müssen wir ja, Nick Hornby mal wieder aufs Tableau heben.
Ein Buch, was man eigentlich in jedem Urlaub lesen kann, das ist fantastisch.
Das Beste, ja.
Am Wochenende hat mein Kopf geraucht, weil ich von ihm so viele Bilder und Videos mit einem Rauchtopf in der Hand gesehen habe. Hier ist Paddy Fritsche und ich freue mich sehr darauf, mal die Geschichten zu hören vom Sputnik Spring Break. Die müsst ihr mir natürlich gleich erzählen, bevor wir hier irgendwie an die Basis gehen, weil ihr wart ja am Wochenende auf dem großen Festival in Sachsen-Anhalt. Und habt da beim Beachsoccer auf dem Festivalgelände seid da rumgerannt wie die Tarantel und habt moderiert und kommentiert und ja, irgendwie Pyro gezündet. Was war da los?
Zelebriert und flaniert. Also erstmal war ich ein bisschen traurig, weil ich hatte natürlich ein Fußballtrikot an, Festival-like. Und dann steige ich zu Küppi ins Auto und er guckt mich an und sagt, ach, hätte ich das gewusst, hätte ich auch mein Schottland-Trikot angezogen. Ja, hast du aber nicht, Küppi. Hast du aber nicht.
Nee. Ich stand da einfach im weißen T-Shirt, so wie du jetzt im Podcast.
Ja, das stimmt.
Richtig, Schottland übrigens, ganz kurzer Einschub, die übrigens diesen Fallrückzieher von Scott McTominay, ihr erinnert euch, zur WM-Qualifikation, jetzt auf eine Banknote gedruckt haben. Ne? Das nur mal so
wirklich?
Als Argument dafür, wie ernst die so Fußball nehmen.
Das ist ja überragend geil.
Echt geil, ja.
Das ist richtig geil. Boah, Respekt dafür. Aber ja, das hat auf dem Beachsoccer Cup, glaube ich, keiner geschafft. Und auch wenn Beachsoccer ja so bekannt ist für geile Tore, so hochnehmen, Volley-Abschluss, da war das Feld auch ein bisschen klein für. Ich habe mit Küppi vorher versucht, ein bisschen zu bolzen. And the rest is history.
Erzähl ruhig.
Zum Glück gibt es davon keine Videos.
Zum Glück, da waren wir noch nicht live drauf, genau. Nee, wir waren beim Beachsoccer Cup, genau, auf dem Sputnik Spring Break und haben quasi am Sonntag da das Halbfinale oder erstmal das Playoff-Spiel zum Halbfinale, dann die beiden Halbfinals und dann Spiel um Platz 3 und Spiel um den Titel kommentiert, moderiert. Und sowohl vor Ort über die Boxen als auch eben für die Zuschauerinnen und Zuschauer bei Sport im Osten im Livestream. Und es war wieder mal so ein Einsatz, Küppi, überragend, weil kein Briefing, alles vorher egal, ohne Regeln, einfach Spaß haben, den Spaß nach außen transportieren, den Spaß mit den Leuten vor Ort haben und ich hatte eine ganze Menge Spaß. Und am Ende hat sich das Team Mutti-Zettel 31 durchgesetzt.
Ach, die!
Die, richtig. Und die kommen aus Reichenbach und Umgebung.
Vorjahresfinalisten, Gregor, ist natürlich ein Thema.
Genau, ja, also für dich eigentlich recherchemäßig schon wichtig, das zu wissen.
Deswegen sagte ich es.
Da sind viele Landesliga-Kicker mit dabei, die beim FC Reichenbach quasi Landesliga spielen. Und es hat einfach richtig viel Spaß gemacht, Küppi. Ne? Also man muss dazu sagen, die meisten konnten auch noch gerade stehen, was uns sehr imponiert hat. Nach 5 Tagen Festival noch ein Schiebchen zu machen. Also
muss man sich tatsächlich überlegen, 5 Tage Festival, das ist dann schon knallhart, gerade bei den Temperaturen. Also wir standen da wirklich in so einer ganz besonderen Location eigentlich. Das war wie so ein antikes Amphitheater. Unten, also so ein riesiger Kessel und unten dann die Arena mit dieser aufgebauten Soccer 5, mit diesem aufgebauten Soccer 5 Platz. Und wir standen da in der prallen Sonne, Paddy, ich weiß nicht, das waren 32, 33 Grad oder so. Es war richtig, richtig heftig. Und wie du sagst, wir haben schon mal angetestet am Anfang und nach 3 Minuten war der Ofen aus, ne? Ohne dass wir vorher Bier getrunken hatten. Und da kannst du dir vorstellen, wie die Jungs da an die Grenze gehen mussten, die dann da wirklich 7 Minuten und im Finale 2x5 Minuten Gas gegeben haben. Aber es war wirklich eine rundum schöne Veranstaltung mit einigen Zuschauern, die dabei waren, mit cooler Atmosphäre. Und wenn Paddy dann so einen Rauchtopf da sieht, dann ist er wie ein kleines Kind an Weihnachten, dann rennt er da einfach hin.
Jetzt ist er leider mit dem Bild wieder verschwommen.
Ja, jetzt ist er wie der Onkel an Weihnachten. Vom
ja, oder die Leute auf dem Sputnik Spring Break, ne?
Ja, genau.
Ja, jetzt bin ich auch wieder da, Männer. Ich muss sagen, ich verstehe nicht, warum ich in Leipzig sitze, in einer deutschen Großstadt, und ich habe schlechtere Verbindungen als ihr in Split und irgendwo auf einem italienischen
Alle werden thematisiert im Vorfeld und Penny fällt raus, hier, das gibt's wirklich, da nicht.
Ja, das ist bodenlos. Aber um, Gregor, deine Frage noch zu beantworten, Thema Pyrotechnik habe ich natürlich nicht mit reingeschmuggelt. Es wurde mir quasi als Animateur-Dienstleistung hingeworfen, dieses Rauchfackelchen.
Zwei, drei Mal. Das sagen die auch immer, wenn sie im K-Block mal wieder so 800 solche Dinge anmachen. Sorry, ich war, genau. Also die wurden mir einfach hingelegt.
Hingeworfen, und ich habe es einfach dann nur aufgehoben, habe ein bisschen Spaß gemacht und habe quasi dieses sehr pyrolastige Wochenende, was es ja auch war, Hashtag DFB-Pokal und hast du nicht gesehen, Relegation, einfach weitergeführt auf dem Sputnik Spring Break, ja.
Hast halt doch manchmal einen Pyro-Job, ne?
Ja, doch, manchmal habe ich doch einen Pyrojob. Und wir haben jetzt schon einen Namen genannt von denen, die mit dabei sind, Küpine. Mutti-Zettel 31, wir hatten Bironauten, wir hatten, hilf mir, AS Rum, glaube ich, mit dabei, ne?
Genau, die sind in den Playoffs ausgeschieden gleich direkt. Dann hatten wir den FC Hopfenheim.
Ah ja.
Und wir hatten natürlich nicht zu vergessen Traktor Dölle.
Traktor Dölle.
Die das Ding im Vorjahr gewonnen haben und sich dann am Ende 2 Meter schießen, weil aus 6 und 5 und 4 Metern keiner reingegangen ist. Im 2 Meter schießen hat sich Traktor Dölle am Ende durchgesetzt und ist zumindest noch aufs Treppchen gekommen.
Ja, und wir würden gerne mal von euch wissen, wie das eigentlich bei euch so aussieht in der Kreisliga-Truppe. Also wer hat da so die kreativsten Namen? Habt ihr irgendeine eigene Thekenmannschaft, ne? Irgendwie Dynamo Dresden, diese ganzen Klassiker, Ajax immer stramm. Also was sind so eure Go-To-Namen gewesen oder die ihr einfach kennt? Weil Kübi und ich, wie gesagt, wir haben versucht, kreativ zu sein. Das sah bei 33 Grad Kübi eher ein bisschen schwieriger aus, wenn wir ehrlich sind. Ne? Unsere kreative Hirnleistung war tendenziell eher im Minusbereich.
Den Eindruck hatte ich auch.
Ja. Baller das da rein. Istanbul gab es bei uns immer noch. Gönchester United.
Istanbul ist stark.
Was war United? Gönchester United.
Das ist fast so schön wie mein Bild hier inzwischen aufgrund dieser wunderschönen sommerlichen Sonneneinstrahlung.
Herrlich.
Und wir können direkt weitermachen, würde ich sagen, Männer, mit der Community-Frage, denn herrlich. Wir haben letzte Woche gefragt, was wir so für Titelträger, Weltmeister, Olympiasiegerinnen in der Podcast-Community haben. Und Gregor, mussten feststellen, es gibt einiges.
Ja, da war richtig was dabei. Kamen sehr viele Rückmeldungen. Sven zum Beispiel hat gesagt, ich bin Stadionrekordhalter beim Vita-Cola-Kick in Rostock. In Klammern gibt es mittlerweile leider nicht mehr. Im Mittelkreis lag eine Plane mit 3 kleiner werdenden Farbflächen. Alle 3 Schüsse habe ich in das Bullseye versenkt. Von der 16er-Kante. So, muss man schon sagen, Respekt. Habt ihr auch einen Favoriten?
Ja, ich würde mal hier, wir haben ja auch auf unsere Insta-Story auch viele Antworten bekommen, die wirklich durch die Bank sehr lustig waren. Ich hau mal ein paar raus. Martin schreibt, 23 Sekunden Einsatz beim Schulfußballturnier. Boah, Moritz stark. Schreibt Seepferdchen.
Also, auch stark,
ja. Wir müssen dann einmal kurz vor Carlos den Hut ziehen. Der hat gegen Lamine Yamal im Testspiel gespielt, als er bei der U17-Nationalmannschaft war.
Oh,
das ist mal eine Ansage, das kann man in der Tat dann auch so stehen lassen.
Fast so krass wie Seepferdchen.
Und mein absolutes Highlight kommt von Steffen, der schreibt, er war auf Platz 48 von 50 bei der Berliner Schulschachmeisterschaft.
Respekt, das ist nicht letzter geworden.
Das ist schon stark. Ich habe auch noch welche, aus Finnland sogar. Denn Flo Suomessa, ich hoffe, man spricht das einfach so rausgeflowt so aus, schreibt, er ist finnischer Rugby-Meister 2012 mit 12 Minuten Spielzeit in der gesamten Saison, steht ganz oben auf meinem Lebenslauf. Liebe Grüße aus Finnland in die Heimat. Also das fand ich schon mal unglaublich krass. Also wir haben einfach einen finnischen Rugby-Meister in der Community, schon sehr, sehr cool. Und vom freundlichen Rhabarber, wir waren als Freundeskreis ein paar Jahre lang in Bad Lobenstein bei einem Freizeitturnier. Damals gab es immer einen Pokal für die beste Stimmung aus dem Fanblock und wir wollten diesen unbedingt gewinnen. Sind im zweiten Jahr mit Plakaten, Fahnen und Trommeln dahin gefahren. Den Arsch mit Ohren haben wir in dem Jahr mit nach Hause genommen und er steht heute noch 20 Jahre später bei meinem besten Freund in der Garage.
Mega. Sehr schön, das hat sich gelohnt.
Das ist ein geiler Titel. Marian hat hier auch noch geschrieben, fand ich auch mal eine etwas andere Challenge. Zwischen meinem Verteidigerkollegen und mir gab es in der B-Jugend eine Wette, wer in der Saison die meisten gelben Karten bekommen würde. Rot war verboten, Wetteinsatz, Kaltgetränke. Am Ende habe ich gewonnen, da mein Kollege 1 oder 2 Spiele mehr verpasst hat. Aber wir waren darin sehr erfolgreich und haben wirklich jedes Spiel gelbe Karten bekommen, ohne dabei vom Platz zu fliegen. Notfalls gab es letzte Minute noch einen Tritt vors Schienbein des Stürmers.
Ja. Überragend.
Da freust du dich als Trainer.
Überragend. Mir ist sogar, Männer, das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, ein Erfolg eingefallen auf dieser Ebene, den ich mal hatte. Und zwar, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich hing mindestens 3 Jahre, hing mein Name im Fußballmuseum of England in Manchester. Ohne Scheiß. Denn die hatten dort so einen Robobot, wo es darum ging, mit Schärfe und platziert Abschlüsse zu jagen in so ein Tor rein und oben am besten ins Angel reingehangen. Und die haben einen Tweet gemacht, weil ich den Rekord eingestellt habe. Ich war 2018 dort in Manchester, in England und habe da im Fußballmuseum 3 Dinger, warum auch immer, bin 3-mal abgerutscht, oben in den Knick gejagt. Ich poste es auch in meine Story, den Beweis von dem Tweet, den ich noch finde. Und habe den rammelscharf ins Angel gelegt, das Ding. Und dann haben die einen Tweet gemacht, ja, wir haben jetzt hier einen neuen Rekord und so weiter, Elfmeterschießen, Patrick Fritsche, he's German, of course he is. Und habe dann sozusagen diese Maximalpunktzahl da überboten und ich habe das letzte Mal geschaut, das war dann 2021, da war es noch aktiv, dieser Rekord. Also ich hing 3 Jahre als Rekordhalter im Fußballmuseum in Manchester.
Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn.
Das ist schon echt geil.
Gibt es da Videos von, wie du die Dinger da reinwirfst?
Ja, in meiner Instagram-Highlight-Story England gibt es zumindest noch aus diesem Soccer-Fotoboard. Jetzt geht Kibi direkt mal die Recherche. Also ja, also das ist cool. Aber wie gesagt, sagt uns gerne eure Teamnamen noch, weil Frage der Woche macht immer extrem Spaß, auch in dem Fall. Und apropos Teamnamen, Gregor, ich glaube, da kommen wir auch zu dir, oder?
Was? Wie heißt ihr? Ja, und zwar hat mir unser Cottbusser Kollege, der letztens Alex die 8 Cent erlassen hat für die Cottbusser Molle, hat mir eine Nachricht bei Instagram geschrieben und hat gesagt, ich bin gerade in Tschechien bei Slovan Pilsen hoppen und da fiel mir doch glatt ein Prachtexemplar für deine Rubrik. Was, wie heißt ihr denn ins Auge? Selbst auch noch nie gehört. Vielleicht ist es ja was dafür. Und das ist die Betriebssportgemeinschaft Motor SK Bärenstein. Ist ein bisschen schade, wurde gegründet als FSV 1911 Bernstein, hat dann als Wismut Bernstein, kommt aus dem Erzgebirge und als eben SK Bernstein weitergespielt, wurde aber 2022 aufgelöst, der Verein. Haben im schönen Waldstadion gespielt in Bernstein und in der Saison 2014, 2015 letztmalig eine eigenständige Mannschaft in der zweiten Kreisklasse gestellt und ja, offensichtlich wurde das Fußballspielen da eingestellt, aber der Name bleibt und der Wimpel in Tschechien bleibt auch hängen.
Alle Zeit.
Für alle Zeit.
So ist ja, es. Mindestens mal für 3 Jahre bei Twitter. Wunderschön. Und bevor Küpi jetzt hier die nächste Staude Bananen kaufen muss, weil der andauernd geklopft wird gegen das Auto hinten links. Küpi, du hast eine Nachricht bekommen, wieder von unserem lieben Kollegen Markus Herwig. Wir haben letzte Woche, und da kommen wir so langsam, allmählich kommen wir so Richtung Pokalthematik, Freunde der Nacht, ne? Aber letzte Woche haben wir über den Kreispokal gesprochen, über den ESV Delitzsch, der sensationell das Finale da gewonnen hat. Ich sag mal so, du hast Grund zur Annahme, Küpi, dass ein bisschen zu hart gefeiert worden ist, wie ich höre.
Könnte man sich vorstellen, wenn man sich die Ergebnisse anguckt. Also Delitzsch hat ja den Pokal gewonnen und ausgiebig gefeiert, auch mit Pyrotechnikempfang und so weiter. Alles ziemlich wild, was da passiert ist. Ja, und dann hat man sich 3 Tage nach dem Pokalspiel wieder getroffen in der Liga. Endstand 9:3 für Wermsdorf. da weißt du, was los ist. Also, ich weiß nicht, ob sie es nur nicht ernst genommen haben oder ob sie tatsächlich noch mit leichter Schlagseite da aufgelaufen sind. Aber auf jeden Fall hat Wermsdorf sich da auf relativ eindrückliche Weise revanchiert. Auch wenn ich nach wie vor glaube, dass sie den Sieg lieber eingetauscht hätten gegen den 3 Tage vorher.
Ja, wahrscheinlich, ja. So ein Pokalfinale, das zelebriert sich nochmal ein bisschen besser. Genauso wie ein 60. Geburtstag mit Pyrotechnik, mit Bengalos, mit Choreografien und am besten noch eine Hochzeit mit dabei, denn Dresdens, müssen wir jetzt sagen, Ex-Co-Trainer, jetzt ist er ja so Übergangstrainer zwischen zweiter Mannschaft und Profibereich seit neuestem, Heiko Scholz hat seinen 60. Geburtstag gefeiert, ist ein Video viral gegangen, da mit Bengalo in der Hand und mit seiner Angetrauten, das war also so eine Mischform aus Hochzeit und 60. Geburtstag und hast du nicht gesehen, am Lugturm in Dresden, dann noch so ein Banner runtergelassen von den beiden auf einer Schwalbe, also da wurde ordentlich gezündet, genauso wie Türme gezündet worden sind bei Energie Cottbus, müssen wir dazu sagen. Allerdings da Gregor, auch mit entsprechenden Nachwehen, ne? Weil da war jemand auf dem Ballermann. Surprise, surprise.
Ja, das habe ich da jetzt mal so mit aufgenommen, weil jetzt halt die ganze Zeit die Bilder reintrudeln aus dem Bierkönig und ich habe da die ganze Cottbuser Mannschaft irgendwie in Deutschland-Trikots im Bierkönig gesehen und finde das dann immer ganz witzig, wie sie dann doch alle direkt in den Flieger steigen und da runterfliegen. Da gibt es wirklich fast keine Ausnahme. Ist schon wirklich sehr witzig. Aber genau, wie du sagst, sprechen wir gleich drüber, hat sich dann im Pokal auch ein bisschen gezeigt. Was ich mir noch notiert hatte, wir sind ja gerade in den Finalwochen und zwar stand ja ein Ex-Pfeilchen mit Nicolas Höfler im Europa-League-Finale letzte Woche in Istanbul. Wir hatten mit dem SC Freiburg leider verloren und ein anderes Ex-Pfeilchen hat sich für die Champions League qualifiziert.
Ja, Nicolas Kühn bei Como, genau, in Italien, das heißt bei Küppi quasi in der Ecke. Es sind die Finalwochen und das ist schon stark, ne? Also auch so ein unorthodoxer Werdegang, finde ich halt, und das finde ich immer ganz cool, wenn du es halt nicht so auf dem ersten und zweiten Bildungsweg schaffst, in Deutschland Fuß zu fassen und dann ja wirklich über Umwege gehen musst, dann über Glasgow und dann über Como und dann trotzdem irgendwo ankommst im europäischen Spitzenfußball. Also Nicolas Kühn, beste Grüße und herzlichen Glückwunsch, weil das ist schon cool.
Und ja, ist Thema krass, was der da auf die Beine stellt im Moment. Er ist letztes Jahr ja Meister geworden mit Celtic, auch noch eine historische Meisterschaft, ja, weil sie nach 95 Jahren die Rekordmeisterschaft von den Glasgow Rangers eingestellt haben mit 55 Titeln. Er war dabei, also wirklich, hat da wirklich Geschichte geschrieben mit Celtic und jetzt spielt er mit Como plötzlich in der Champions League, schon irre.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und noch ganz kurz zum Thema Finale und Ostfußball, denn morgen steigt das Conference League Finale in Leipzig zwischen Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner und Rayo Vallecano und das werde ich mir doch mal angucken.
Bist du vor Ort im Stadion?
Was war das? Wer hat da gerade Gas gegeben?
Das war Olli Glasner.
Fährst du jetzt schon Straßenrennen da? Fährst du schon Straßenrennen?
Nee, das war Olli Glasner. Crystal Palace ist da. Der kommt mit dem Motorrad.
So. Ja, ich fahre hin. Ich wollte mir das mal anschauen. Finde das schön, wenn so ein Finale da in Leipzig stattfindet. Ist ja auch irgendwie schon Fanfest, glaube ich, gerade. Und das Schöne ist ja, beide Vereine kommen ja auch mit ordentlich Fans dahin, beziehungsweise die Crystal Palace ist ja dafür bekannt, so als mehr oder weniger eine der einzigen englischen Mannschaften auch eine relativ aktive Kurve zu haben und Rayo Vallecano macht auch immer ordentlich Alarm und ich finde das ein total spannendes Finale und deswegen schaue ich mir das an, ja.
Ja, sehr, sehr cool. Mal schauen, wie es wird. Am Mittwoch noch ist es ruhig. Ich kann ja sagen, ich bin gleich unterwegs in der Leipziger Innenstadt. Mal schauen, was inzwischen da los ist an betrunkenen, höchstwahrscheinlich betrunkenen Engländerinnen und Engländern, die dann ja hier die Innenstadt wiederbeleben wollen. So ein kleines bisschen. Jetzt sind wir aber schon wirklich im Pokalstrudel drin und das ist schön, Gregor, dass du es schon gesagt hast. Denn es gab ein Spiel, wo der Pokal doch seine eigenen Gesetze hat und das könnte was zu tun haben mit Jubel, Trubel, Heiterkeit, mit Mallorca, mit 36 Grad und es wird noch heißer, mit einem Turm nach dem anderen mit ganz viel Fässern Bier, denn der Brandenburg-Pokal, der hatte dieses eigene Gesetz.
Ja, in der Tat. Und man hat auch da, ähnlich wie den Kollegen da gegen Delitzsch, dem FC Energie Cottbus schon ein bisschen angemerkt, glaube ich, dass es da was zu feiern gab in den Tagen zuvor. Am Ende gewinnt der VfB Krieschow mit 2:1 in Cottbus bei Energie, trainiert von Robert Koch, der da also wirklich einen großen Verein, einen großen Erfolg feiert mit seinem Verein. Und ja, sie sind jetzt eingezogen in den DFB-Pokal. Das stand vorher schon fest, dadurch, dass Energie ja Zweiter geworden ist. Nichtsdestotrotz ist es dann nochmal schöner, glaube ich, wenn du es wirklich dann an so einem besonderen Tag in so einem riesigen Stadion als Landespokalsieger am Ende zelebrieren kannst und eben nicht nur qualifiziert bist, weil der Drittligist es geschafft hat, sondern weil du es aus eigener Kraft dir dann auf die Fahnen schreiben kannst. Also auf jeden Fall ein großer Tag mit entsprechender Feierei für den VfB Krieschow.
Ja, dank einer eigenen starken Leistung und dank Wodka Lemon auf der Gegenseite. Aber es ist schon auch ein bisschen Balsam, glaube ich, für die Seele in Krieschow. Die sind ja so Jahr für Jahr in der Oberliga unterwegs und gelten immer so als Aufstiegsfavorit. Aber so dieser finale Sprung Richtung Regionalliga Nordost gelingt dann eben relativ nie eigentlich. Das hat auch viel mit Verletzungspech zu tun gehabt in der laufenden Spielzeit. Da tut, glaube ich, so ein Pokalsieg auch nochmal umso mehr ein bisschen die Seele streicheln, tut man nicht sagen. Aber das ist es ist eine Mannschaft, die natürlich auch wirklich gute Kicker hat. Also es ist ja in der Region so ein bisschen in Anführungszeichen Cottbus Zweite. Also es sind viele Jugendspieler, die es jetzt nicht schaffen, bei FC Energie irgendwie durchzubrechen und weiter nach oben zu kommen, wechseln dann nach Krichow, weil es eben auch ein ambitionierter Verein ist, der diese Zielsetzung für sich hat. Das sind also alles auch Jungs, die extrem gut kicken können und die jetzt vielleicht dann eben auf dem zweiten oder dritten Bildungsweg trotzdem noch einen gehobenen, gepflegten Fußball spielen, halt nicht auf dem Level, wie man es vielleicht sich erträumt hat, aber trotzdem gut unterwegs sind. Wir wollen mal so ein bisschen draufschauen, weil das bei Cottbus relativ früh durchgestochen ist, auf das Thema Transfers. Jetzt müsst ihr uns natürlich nachsehen, dass wir jetzt logischerweise jetzt nicht hier MDR-Transfer-Update die Show sind und da alles abdecken wollen, weil dann wird es irgendwann einfach ein Vorgelese von Listen. Christian Kinzombi kommt, das ist der erste Neuzugang auf der Haben-Seite bei Energie Cottbus. Küppi, ich würde gerne mit dir aber über Marius Funk sprechen oder mit euch beiden. Das ist Cottbus Torhüter gewesen, der geht zum VfB Stuttgart. Erstmal aus seiner Sicht vielleicht, Küppi, hättest du es gemacht? Findest du es mutig? Findest du es richtig?
Ja, ich finde das immer schwer zu beurteilen von außen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er beim VfB die Nummer 1 wird. Aber er hat natürlich den Ausblick, da zumindest mit dabei zu sein im Kader der ersten Mannschaft mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Die spielen international, die spielen Champions League, also ist schon was Besonderes. Und wenn du die Möglichkeit hast, dann ist es sowieso schon mal eine Auszeichnung und nachvollziehbar, wenn man dann diesen Schritt geht. Und wenn du dann auch noch, wie Marius Funk, so eine enge Verbindung zum VfB Stuttgart hast, da aus der Gegend kommst, da ausgebildet wurdest und so weiter, dann ist es ja am Ende auch einfach eine schöne Geschichte, da diesen Weg zurückgehen zu können, dann als frisch gebackener Zweitliga-Aufsteiger, als einer der besten Torhüter der dritten Liga im letzten Jahr und sagen zu können, Leute, ich bin wieder da bei meinem Verein, erfüllt mich mit Stolz und jetzt freue ich mich auf die kommenden Jahre. Also ich kann es schon nachvollziehen, ja. Und es deutete sich ja auch schon an in den letzten Tagen vor dem Aufstiegsfinale in Regensburg. Ich habe ihn da am Tag selbst nach dem Aufstieg interviewt. Er sagt, ja, ich will mal noch nichts sagen, wartet mal die nächsten Tage ab. Da war es schon klar, dass es so kommen würde. Und das ist dann tatsächlich ein Fall, wo ich es einfach nachvollziehen kann. Und ich habe jetzt nicht alle Kommentarspalten gelesen, aber die Kommentare, die ich gelesen habe, die waren auch ausschließlich positiv. Funky, danke für alles, viel Erfolg bei deinem weiteren Weg. Also im Grunde finde ich, auch wenn es Energie Cottbus natürlich wehtut, so vom Drumherum ein schöner Wechsel.
Ich glaube, so hat sich Pele Wollitz ja auch dazu geäußert, ne, der eher gesagt hat, auf die Frage dann, was da überwiegt, meinte er schon auch der Stolz, dass so jemand aus dem Kader dann in die Bundesliga wechselt.
Ja, und ganz kurz, was der Fußball manchmal für Geschichten schreibt, ist ja einfach Wahnsinn, ne, und wie schnell das gehen kann. Denkt mal zurück, letzte Saison in der Rückrunde, Elias Bethke, die absolute Nummer 1 der dritten Liga, Wahnsinn, hält alles. Gilt als bester Torhüter der Liga und Energie hat ja gesagt, da müssen siebenstellige Beträge fließen, damit der irgendwann den Verein verlassen kann. Und Marius Funk in der Zeit, Auswechseltorhüter oder zweiter Torhüter nur noch, beim FC Ingolstadt. Und dann verletzt sich Bethke, Funk geht dahin, spielt eine überragende Saison, steigt auf in die zweite Liga, darf jetzt zurückkehren zu seinem Heimatverein in der Bundesliga, also schon irre.
Ja, schon toll. Ich finde es auch ein absoluter No-Brainer. Ne? Er ist eben auch 30, das muss man eben mit dazu auch mal sagen. Und das ist dann nochmal ein dicker Vertrag, einfach auch, ohne jetzt die Zahl natürlich zu kennen, aber ich kann mir vorstellen, dass er jetzt nicht die Hälfte verdient, was er an Cottbus bekommen hat. Ne? Das ist auch Fakt. Und ich finde es total spannend. Also, und weil auch die Chance vielleicht sogar auf Spielzeit oder zumindest mal Bankplatz ist ja durchaus gegeben. Also ich habe gelesen, dass er auch für die U21 durchaus in Frage kommt, für die zweite Mannschaft eben in der dritten Liga zum Einsatz kommen könnte. Aber Stuttgart hat einen unfassbar talentierten Torhüterpool. Also das finde ich sowieso krass, noch einen Torhüter zu holen. Finde ich sehr spannend. Du hast Nübel, der geht, vielleicht nicht geht, who knows. Du hast Dennis Simon, der gestern mit Paderborn aufgestiegen ist in die Bundesliga, der auch nur von Stuttgart verliehen ist. Eins der größten Torhüter-Talente, das wir in Deutschland haben. Riesenspieler. Du hast Hellstern in der dritten Liga gehabt, jetzt in der Saison, der gehalten hat mit 18, 19. Auch ein Riesentalent. Und dann hast du jetzt einen Marius Funk dazu gewonnen. Also das bleibt spannend. Das ist einfach schön aus meiner Perspektive. Auch klar, wenn es Cottbus wehtut, du brauchst jetzt den nächsten Torhüter für die zweite Fußball-Bundesliga. Das war das Spiel mit den eigenen Gesetzen, Jungs. Ich habe gehofft, dieser Block wird ein bisschen länger. Jetzt kommen wir aber leider zu den Finalspielen, wo der Pokal keine eigenen Gesetze hat. Unter anderem im Sachsen-Pokal, auch wenn das vielleicht vorher, Gregor, viel herbeigeredet worden ist, dass die Möglichkeit ja durchaus besteht, ne? Und Zwickau, ja, mal schauen, und ist ja eigentlich Augenhöhe. Mit Aue habe ich teilweise gelesen, dann haben auch in Zwickau, glaube ich, die Verantwortlichen realistisch genug eingeschätzt davor. Es war trotzdem eben Stand jetzt noch ein Drittligist gegen den Regionalligisten und am Ende zieht es der Drittligist.
Ja, war dann irgendwie doch relativ souverän, ne? Also in Zwickau hat man ja wirklich vom großen Traum, überall war ja viel zu lesen, unter anderem auch auf Postautos, die durch Zwickau gefahren sind, kurz vorm Spiel, beschriftet von Auer-Fans. Aber ja, am Ende war das dann doch relativ abgeklärt, wie sie sich dann durchgesetzt haben, und so richtig kam die Energie dann am Ende nicht nochmal auf. War trotzdem einfach natürlich wahnsinnig, also ich glaube schon auch das spektakulärste Spiel so rein, was so die ja, Fangewalt und Choreo ja. und so und Stimmung vorher anging und so. Fand auch schön, dass Danny Röhl als Zwickauer, als Vereinsmitglied.
Ich muss ganz kurz klarstellen, ich glaube, Gregor meinte gerade Fanwucht. Fangewalt war vielleicht ein bisschen, bisschen irritierend formuliert.
Freundschaftsversprecher.
Ein Rühlscher
Versprecher. Danny Röhl, seines Zeichens Zwickauer und Trainer der Glasgow Rangers, und auch Joe Enox als alter Zwickauer saßen auf der Tribüne, und war an sich halt eigentlich ein geiles Pokalendspiel. Und glaube ich, man hat es dann auch gesehen bei den Torjubeln der Aue-Spieler, wie dann, und da haben wir ja auch im Halbfinale schon drüber gesprochen, wie dieser Gästeblock ausgerastet ist, und natürlich auch die Spieler in Chemnitz damals, und das hat man jetzt auch wieder gesehen, ne? Also Martin Mennel im Zweifel letzten Spiel sogar, der auch mit nach vorne rennt und in die Traube rein und so, also da ist dann schon nochmal so ein bisschen Last abgefallen für eine, ja, und ein bisschen Entschädigung für eine wirklich verkorkste Saison.
Ja, und auch da. Und es war natürlich hochspannend bis zum Ende, ne? Die Entscheidung fällt dann erst in der Nachspielzeit durch Marcel Bär. Also war für den FSV Zwickau natürlich bis zum Ende alles drin. Und kann euch kurz erzählen, ich habe gerade kurz einen Herzinfarkt bekommen, weil direkt neben mir fährt so ein LKW hier vor. Und also das waren drei Zentimeter bis zu unserer Stoßstange. Aber das nur am Rande. Kurzer Exkurs hier nach Italien.
Hey, wunderschön, wunderschön. ich finde es einfach, ich muss immer so, wenn ich so einen kleinen Downer habe in dieser Podcast-Aufnahme, gucke ich einfach unten rechts, da liegt bei mir Küppi, und ich habe so viel wieder gute Laune. Muss aber auch sagen, bei dir ist reger Betrieb auf dem Marktplatz, ne? Also da ist wirklich richtig viel Lametta. Wo auch richtig viel Betrieb ist, ist auf der Geschäftsstelle von Erzgebirge Aue, weil die natürlich einen komplett neuen Kader zusammenschweißen müssen. Auch da, bei Instagram kann man es immer verfolgen, bei den Veilchen, ne? Da werden jetzt die ersten Namen vorgestellt, die ersten Neuzugänge. Aber auch auf der Abgangsseite tut sich natürlich jetzt so einiges, unter anderem, das tut mir brutal leid, Can Özkan, der die Karriere beenden muss mit 26 Jahren, der ist nach Aue gewechselt, ich glaube 2024, und ich habe wirklich gedacht, als der aus Bielefeld kam, krasse Personalie für die Sechs, ich habe den für äußerst talentiert gehalten, für einen richtig guten Drittliga-Kicker, und dann Kreuzbandruptur und hat es nicht geschafft, dieses Knie wieder hinzubekommen, wie unfair manchmal dann auch dieses Profisportlerleben ist. Und der sieht sich eben genötigt, mit 26 die Karriere beenden zu müssen. Hat quasi für Erzgebirge Aue überhaupt keine irgendwelche spielerische Rolle gespielt. Und auch, und das würde ich gerne mit euch so diskutieren, der erste Gestandene hat offiziell jetzt eben gesagt, dass es nicht weitergeht. Mit Erik Majetschak ist der Zweitdienstälteste gewesen nach Martin Mennel, der in einem Instagram-Post, ich zitiere jetzt ausdrücklich, geschrieben hat, dass die Vorstellungen, also dass er gerne weitermachen würde und alles dafür auch gegeben hätte eigentlich, um das wieder rauszuziehen, diesen Karren aus dem Dreck, weil er ja dafür auch Verantwortung trägt mit. Und schreibt dann, dass die Vorstellungen der Verantwortlichen und mir lagen letztlich in Bezug auf sportliche Perspektive und Wertschätzung zu weit auseinander. Küppi, was machen wir denn damit?
Alles und nix. Also das ist ja das
typisches Meta-Ebenen-Gespräch. Ja.
Genau, also am Ende spielt natürlich Geld eine Rolle, dass der FC Erzgebirge nicht auf dem Niveau weiter bezahlen kann wie in der dritten Liga. Das ist logisch, dass du als ambitionierter Spieler dich natürlich trotzdem eher weiterhin in diesen Sphären siehst. Ist auch klar, da muss man sich irgendwo in der Mitte treffen und entweder es kommt zustande oder nicht. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das in Aue entwickelt, weil da natürlich viel passieren wird in dieser Hinsicht und extrem große Kaderbewegungen stattfinden werden. Und ja, da werden wir sicherlich nicht nur bei Majetschak, sondern auch bei anderen noch ähnliche Formulierungen erleben, wo man sich halt nicht einig wird über die Zukunft.
Aber trotzdem frage ich mich so ein bisschen, weil das ist ja auch das Thema vielleicht, Gregor, Martin Mennel, ne, bleibt er, geht er, will er weitermachen, will er nicht weitermachen, das wissen im Endeffekt jetzt nur Martin Mennel und der Verein. Aber ist es nicht auch ein bisschen wichtig, unabhängig jetzt mal gedacht von den wirtschaftlichen Rahmenfaktoren, dass du vielleicht trotzdem irgendwo so 3-4 Ankerspieler behältst?
Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also du brauchst halt, glaube ich, ein stabiles Gerüst. Du brauchst Leute, die auch schon zu Drittliga-Zeiten in Aue gespielt haben. Die Leute, die einfach wissen, wie es da funktioniert. Weil wenn die jetzt einen kompletten Kader austauschen, dann fängst du ja auch irgendwo wieder bei Null an. Natürlich vielleicht auf einem anderen Qualitätslevel qua finanziellen Möglichkeiten. Aber trotzdem brauchst du, glaube ich, ein stabiles Gerüst, auch um diese schon auch große Aufgabe, Regionalliga Nordost, Aufstieg, einfach eine Liga, in der nochmal eine andere Stimmung herrscht, du fährst halt an kleinere Ziele, um das irgendwie zu stemmen. Deswegen, ja, glaube ich, ist es extrem wichtig. Da kann jetzt nicht jeder abhauen.
Nee, finde ich nämlich auch nicht. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, wie gesagt, wir kennen die Zahlen nicht, ne? Aber ich frage mich halt so ein bisschen, musst du dann nicht bei 3-4 auch dich wirklich strecken bis zum Get-No? Ne, dass du halt trotzdem irgendwo so ein paar Spieler, die auch Bezug zur Region vielleicht haben und zum Mythos Schacht so ein bisschen auch Bezug behalten können, ne? Weil, also nächste Saison, ne, es kann ja auch sein, dass es dann schnell kippt, du spielst gegen Meuselwitz vielleicht und dann spielst du gegen Luckenwalde auswärts hast vielleicht nach den ersten 3 Spielen nur 4 Punkte statt 9, keine Ahnung. Und dann wird es schon unruhig im Erzgebirge. Dann tut dir eigentlich jemand gut, der sich auch irgendwo das schon erarbeitet hat, vorher irgendwie als Standing sich vor die Fans zu stellen und zu sagen, guck mal, bisschen ruhiger, bisschen Piano. Naja, jedenfalls, Erzgebirge Aue hat zumindest mal 200.000 Euro eingenommen. Das ist die Summe, die es gibt für den DFB-Pokaleinzug für die erste Runde. Auslosung dann am 6.6. Und mit einem großen Gegner kann man noch mal ein bisschen mehr dann die Taschen füllen. Kann Hansa Rostock ganz genauso. Die haben gegen das kleinste Team gespielt am Finaltag der Amateure gegen den SV Pasto, der, wir haben es schon letzte Woche angesprochen, wieder am Strahl gekotzt hat, weil Rostock eben Fünfter war in der dritten Liga, Küppi, ne, sich entsprechend über den Pokal qualifizieren musste und wiederum entsprechend auch vollkommen das ernst genommen hat, dieses Spiel gegen den SV Pasto. 3-0 am Ende statt 7-0 im letzten Jahr, Riesenrespekt nach Pasto, aber Rostock ist halt im Pokal.
Rostock spielt im DFB-Pokal und ja, man kann sich vorstellen, wie groß die Enttäuschung ist. Ne? Zum einen bei Hansa natürlich, weil sie sich zum zweiten Mal eben nicht über die Liga qualifizieren konnten und sich in diesen entscheidenden Wochen in der dritten Liga halt so viele Aussetzer erlaubt haben, dass es am Ende nicht mal zur Relegation gereicht hat. Ja, und auf der Seite vom SV Pasto nachvollziehbarerweise auch. Du schaffst es zum wiederholten Mal ins Finale. Du bist in ganz Deutschland der niedrigklassigste Verein, der teilnimmt am Finaltag der Amateure. Und am Ende fehlt nur diese eine Platzierung von Hansa Rostock in der dritten Liga, dass du wirklich auf der ganz großen Ebene stattfinden darfst. Und am Ende klappt es nicht. Ja, mein Gott. Sehr bitter.
Dafür wurde, finde ich, viel schöner gefeiert. Denn bei Pasto wurde der Grill angeschmissen. Da gab es schon Barbecue. Und Hansa Rostock ist wohl ins feine Fischlokal eingeritten. Also da muss ich sagen, da präferiere ich dann doch am Samstagnachmittag die Variante Grillerchen. Gregor, weiß nicht.
Endlich machen die mal was anderes da oben an der Küste, ne? Und gehen ins Fischrestaurant. Das ist doch schön für die. Haben sich bestimmt alle sehr gefreut, dass es endlich mal Fisch
sagt gab. Derjenige, der seit 5 Tagen nur Oktopusringe in sich reinschraubt, ey, ja? Irgendwo an der kroatischen Adriaküste.
Wir müssen ganz kurz, Paddy, weil das dann auch die perfekte Überleitung ist zum Thüringen-Pokal, natürlich über den Fan sprechen, der nach diesem Sturz in Saarbrücken letztlich tatsächlich verstorben ist. Ja. Ist ja so gewesen, dass Hansa am letzten Drittligaspieltag in Saarbrücken gespielt hat. Ein Fan ist offensichtlich über den Zaun geklettert und mehrere Meter tief gestürzt und ist dann unter der Woche seinen Verletzungen erlegen. Und ja, das war natürlich eine krasse Nachricht für alle Rostocker, weil es eben beim Spiel vom FC Hansa passiert ist. Und es war auch eine schlimme Nachricht für alle Meuselwitzer, weil er nämlich ein Anhänger des ZFC Meuselwitz war, tatsächlich.
Ach was.
Das habe ich unter der Woche dann erst erfahren. Er war Schiedsrichter bei einem anderen Meuselwitzer Verein und dem ZFC sehr eng verbunden. Und dementsprechend war das also für alle Fußballfans in Deutschland, glaube ich, eine schlimme Nachricht. Und insbesondere für den ZFC.
Ja, nochmal eine viel schlimmere Nachricht als letztendlich dann das Sportliche an der Stelle. Das ist klar, da können wir auch nur ehrlich Anteilnahme ausdrücken jetzt hier an der Position. Lass uns dann trotzdem das Thüringen-Pokalspiel vielleicht gleich aufmachen dazu. Ne? Ich meine, Meuselwitz war dabei, hat 0-1 verloren gegen Carl Zeiss Jena, ohne Glanz und Glamour. Du hast es, glaube ich, ja entsprechend auch begleitet. Am Finaltag der Amateure, das Spannendste war eigentlich, fand ich so ein bisschen die Personalie halt Schau einerseits, ne, Karriereende Karriereende einfach und Volkan Uluc, aber da bist du wesentlich aussagefähiger dazu.
Also es war eigentlich ein sehr schöner Tag in Jena. Es hing auch die ganze Zeit vor dem Meuselwitzer Gästeblock ein Plakat für den verstorbenen Fan. Von daher an dieser Stelle nochmal alle Kraft der Welt an die Angehörigen und Freunde, das ist selbstverständlich. Und sportlich, wie du gesagt hast, waren es zum einen natürlich der FCC, der sich nach der Enttäuschung im Meisterschaftsfinale der Regionalliga Nordost natürlich qualifizieren wollte für den DFB-Pokal und das am Ende geschafft hat mit einem 1-0. Und emotional hat dann sicherlich die Personalie Schau da herausgestochen, der kurz vor dem Spiel, also wenige Tage vor dem Spiel, per Insta-Botschaft mitgeteilt hat, dass er seine Karriere beenden würde. Das kam für viele relativ überraschend. Er hat am Ende gesagt, seinen Spielstil intensiv, kampfbetont, den kann er nicht mehr durchziehen, weil er immer wieder von Verletzungen geplagt in den letzten Jahren. In dieser Saison sah es eigentlich relativ gut aus, aber er sagt, auf dem Niveau das weiter so durchzuziehen, das macht der Körper wahrscheinlich nicht mehr mit. Trotz verhältnismäßig junger Jahre hat er gesagt, es geht jetzt nur noch weiter im Amateurfußball. Hat das Ganze in dieser Videobotschaft auf äußerst emotionale Art und Weise rübergebracht, also auch mit Tränen im Gesicht und so, das war schon ergreifend. Und dementsprechend groß war dann auch die Zeremonie da im Stadion, um ihn zu verabschieden. Er wurde erstmal ausgewechselt, das war schon stark, weil das ganze Stadion sich natürlich erhoben hat und ihm auch noch als gebürtigem Jenenser diesen letzten Moment auf dem Platz im Ernst-Abbe-Sportfeld zu ermöglichen. Und anschließend nach dem Spiel wurde er dann gefeiert, wirklich minutenlang. Er hat die Kapitänsbinde an den Arm geschoben bekommen und hat einmal die ganze Runde gemacht, jeden Fan quasi, der runterkam an den Zaun, der hat auch sein High Five bekommen. Und anschließend durfte er in die Südkurve. Also ist dann da reingegangen, stand auf dem Vorsängerpodest, hat das Megafon in die Hand bekommen. Und was relativ witzig war, ich habe das die ganze Zeit natürlich kommentiert, ne, könnt ihr euch vorstellen, da wird dann parallel noch die Bühne aufgebaut und so. Und es geht immer weiter und Show wird gefeiert und Show wird noch mehr gefeiert. Und im Hintergrund hörtest du immer den Stadionsprecher vom Thüringer Fußballverband. So, jetzt bitte langsam auf den Weg machen zur offiziellen Siegerehrung. Und die Südkurve hat gesagt, erzähl du ruhig, das ist uns völlig egal. Der Show, der bekommt jetzt die Ehre, die ihm gebührt. Und dann haben die ihn da gefeiert und irgendwann, als sie damit durch waren, haben sie gesagt, so, dann kommen wir jetzt zur Siegerehrung. Das hat sich bestimmt eine Dreiviertelstunde gezogen. Aber natürlich schöne Momente für Justin Schau und für den FC Carl Zeiss Jena. Und ja, natürlich müssen wir auch über Volkan Uluc sprechen, für den das letzte Spiel war als Coach des FCC. Er beendet seine zweite Amtszeit in Jena, wie schon seine erste, mit einem Thüringen-Pokalsieg. Das war, glaube ich, auch das große Ziel, da nochmal emotional abzutreten, weil er ja, das muss man sagen, in der Geschichte des FC Carl Zeiss ein besonderer Trainer ist. Also er hat es tatsächlich geschafft, ich glaube sogar mit dem Derby gegen Erfurt am letzten Spieltag oder eine Woche vorher, bin ich nicht ganz sicher, ist aber auch egal, in die Top 5 Trainer aller Zeiten zu springen beim FC Carl Zeiss.
Er hat einen Punkteschnitt von 2,12, glaube ich, am Ende, was exorbitant ist, also alles über 2 ist brutal.
Ja, ist so. Also schon was Besonderes. Er hat jetzt noch nicht so hundertprozentig gesagt, wie es bei ihm weitergeht, ob er erstmal Pause macht oder ob er nochmal angreifen will woanders. Das bleibt abzuwarten. Ich habe mich ein bisschen gewundert tatsächlich, dass er es macht und auch so kommuniziert, relativ frühzeitig, weil, also ich finde, es hieß ja immer so, dass er gerne noch mehr in den Kader investiert gewusst hätte für die neue Saison, also den klaren Angriff auf den Aufstieg in der kommenden Saison, dass er sich da ein bisschen mehr Commitment vom Verein gewünscht hätte und die klare Ansage, ja, wir wollen aufsteigen. Auch wenn das nicht kommt, finde ich, hat ja diese Saison gezeigt, was mit dem Kader möglich ist. Da wird es sicherlich auch Veränderungen geben. Liesegang wird womöglich gehen, Prokopenko mal gucken. Also gibt es so ein paar Fragezeichen. Aber was in Jena möglich ist, mit einem guten Trainer und einem Kader, der wettbewerbsfähig ist, das hat diese Saison gezeigt und es haben am Ende nur 5 Tore gefehlt. Deswegen habe ich mich darüber tatsächlich ein bisschen gewundert, aber am Ende ist es seine Entscheidung und man kann, glaube ich, sagen, dass er der Regionalliga Nordost sicherlich fehlen wird. Zum einen, weil er sie in- und auswendig kennt, hat ja für verschiedene Vereine, nicht nur für den FCC da trainiert, und zum anderen, weil er einfach wirklich ein unfassbar netter Mensch ist, also immer super herzlich, super offen und ja, bin gespannt, wie es da weitergeht.
Er hat es ja zumindest sehr gut inhaltlich begründet, ne? Also er hat ja gesagt, er will Leistungsfußball spielen und in Jena wird halt eher so vom Vorstand und der sportlichen Führung jetzt eher auf Nachwuchsförderung gesetzt, wo er halt ganz klar gesagt hat, so, das geht mit mir nicht, das will ich nicht und ja das ist halt...
Ich finde das auch okay, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde das eigentlich sogar recht cool, dass jemand sich mit einer eigenen Anspruchshaltung halt so hinstellt, mit einer positiven Anspruchshaltung, besser sein zu wollen als alle anderen, mit seinem Kollektiv zusammen natürlich jetzt gesprochen. Also deswegen, ich bin da eigentlich komplett d'accord.
Ich wundere mich an der Stelle, weil, also ich meine, der Kader von Carl Zeiss, der ist ja trotzdem ein guter. Also der gehört auf jeden Fall mal mindestens zum oberen Mittelfeld. Und in einer Saison, in der Pele Wollitz mit Energie Cottbus in die zweite Liga aufsteigt, mit einem Kaderwert 16 von 20, ja, da sage ich auch, in Jena ist schon was möglich, wenn du es annimmst. Aber gut, es ist am Ende eine persönliche Entscheidung und dann ist es so.
Dann ist die so. Fakt ist, Carl Zeiss Jena spielt DFB-Pokal, wie gesagt, am 6.6. wissen wir auch dann gegen wen. Fakt ist dazu auch, dass der Hallesche FC das 4. Mal in Folge DFB-Pokal spielen wird. Haben Halberstadt geschlagen mit 4:0. Das war so relativ klar, das Ding. Also der Bürgermeister von Halberstadt war vorher nochmal da bei der Mannschaft, bei der SV Germania, hat nochmal motiviert, hat nochmal richtig losgescheppert, hat nochmal irgendwie eine Russell Crowe Gladiator Speech da hingeknallt vorher und um am Ende dann festzustellen, okay, das Ganze ist recht schnell verpufft, das Spiel war eigentlich nach 20 Minuten tot. In Berlin war es ein bisschen spannender, ne? Altklinike dann sich durchgesetzt in Unterzahl 2:1 gegen den BFC Dynamo, die Möglichkeit hatten, per Elfmeter eigentlich in der regulären Spielzeit den Sack der Eier zuzumachen. Und dann ist es Niedfeld, der nochmal, also brutal, wie, also wirklich, so viel Stinkefinger kannst du gar nicht zeigen Richtung alte Heimat. Also irre. Ja. Also Altklinike quasi im DFB-Pokal. Ich habe ein Interview gesehen mit Thorsten Matuschka, herrlich, Tusche, wie der einmal über den Berliner Verband drüber gefahren ist.
Der war ja auch auf der Tribüne, ist der ja richtig abgegangen, ne? Also völliger Wahnsinn. Da war ja Tusche eh viel los. Tusche
hatte auch dabei, ey.
Ja, da war eh viel los, ne? Also Choreo auf Seiten vom BFC, der Genosse hat angekündigt, Pokalsieg jetzt oder sowas und auch bei Alk Dienicke gab es ordentlich, die haben von dir Rauchtöpfe zugeschickt bekommen, Paddy.
Ja.
Also war im Bomsenstadion richtig Alarm.
Der größte Fanblock, den die VSG Alk Dienicke je auf die Beine gestellt hat, oder? Das habe ich nie gesehen,
ja.
So.
Ja, das waren war schon tolle Bilder.
Und Paddy, ganz kurz, ist Tusche wirklich über den Berliner Verband hergezogen oder über die Stadt Berlin? Weil er hat sich doch so massiv über den Rasen im Mommsenstadion aufgeregt,
oder? Dass du das entsprechend so nochmal richtig stellst. Es war meines Erachtens nach die Stadt Berlin. Die Frage ist natürlich dann, wer wo genau die Verantwortung dafür trägt und wer wo Mitspracherecht hat. Dann erstmal entschuldige ich mich beim Berliner Verband. Komm. Also war die Stadt Berlin. Genau, über die ist er sehr anklagend drüber gefahren. Und apropos anklagend, Männer, da habe ich noch einen überragenden Podcast-Tipp für euch. Bei ARD Sounds gibt es nämlich den Podcast Angeklagt vom Mitteldeutschen Rundfunk und zwar von auch Gerichtsreporterin Cornelia Hartmann. Die erzählt da verschiedenste Geschichten aus den Thüringer Gerichtssälen. Das sind Fälle dabei, die sind unglaublich spannend. Die sind teilweise auch banal, teilweise grotesk. Teilweise war sie auch live mit dabei. Und gerade True Crime ist ja auch eine Sache, die sich unglaublich krass verfängt aktuell so in den Ohren von vielerlei Menschen. Deswegen gerne mal auch da vorbeihören in ARD Sounds bei Angeklagt. Spannende Geschichten aus dem Gerichtssaal. Ganz so schlimm wird es, glaube ich, bei Thorsten Matuschka nicht mehr sein, dass er das nochmal aufmacht, das große Fass. Aber wir müssen noch ein einziges Fass aufmachen, bevor Küppi dann endlich
ganz
austrinken
kurz,
darf. Penny,
bevor wir dieses letzte Fass aufmachen, habe ich eine kurze, ganz private Quizfrage an euch, die dann in der Antwort am Ende gar nicht mehr so privat ist. Wer sie beantwortet, dem bringe ich eine Pizza mit aus Italien.
Toll.
Wow. Könnt ihr mir sagen, wo ich 13-jährig genau heute vor 25 Jahren war und was ich was ich getragen habe an diesem Tag.
2001.
Der 26. Mai 2001.
War das Confed Cup im Deutschland-Trikot? War schon Confed Cup vor der WM 2-2? Nee.
Leider beides falsch. Gregor darf nochmal.
Ich kann, boah, was war denn 2001? Digga,
da war ich 4 Jahre alt, ey, hör mal auf zu zaubern, ey.
Irgendwas, weiß ich nicht, Champions League Finale oder sowas.
Soll ich auflösen? Da müsst ihr euch eure Pizza selber Valencia kaufen.
Ja.
Ich hatte ein Peter Kötzle Trikot an von Union Berlin, weil heute vor einem Vierteljahrhundert der erste FC Union im Berliner Olympiastadion im Pokalfinale stand gegen Schalke 04.
Da warst du bei dem Spiel?
Bei dem Spiel waren wir damals, ja. Es war wenige Tage nach der 4-Minuten-Meisterschaft, deswegen unvergessen, wie unser Kumpel damals als Berliner an der Ampel stand und den Schalker fragt und ihr uns sagen, wo die Patrick-Andersson-Straße ist und erstmal einen Tritt vor die Felge bekommen hat. ja, und dann haben wir da eine große Pokalparty gefeiert. Union mit diesen roten Perücken damals, Sven Beukert im Tor, Nina Hagen, die Eisern Union live performen soll und den Text vergessen hat. Also es war ein unglaublicher Tag, wirklich heute vor einem Vierteljahrhundert Union Berlin. Crazy. Damals als Regionalligist, also als Drittligist damals noch im Pokalfinale gegen Schalke und Jörg Böhme hat es dann mit 2 Toren entschieden für Schalke.
Wahnsinn.
Große Party.
Ja, gibt's ja eine schöne Überleitung, denn beim diesjährigen Pokalfinale hing ja auch ein großes Banner mit der Aufschrift Kompassmodell jetzt vor der Bayernkurve, meine ich.
Ja.
Ja. Es hingen einige Fahnen und Spruchbänder, sagen wir so, rum bei diesem DFB-Pokalfinale in verschiedene Richtungen. Aber du sagst es, Gregor, Lok gegen Würzburg. Was machen wir jetzt damit?
Ja, wir können ja erstmal ganz kurz die Kompassmodell-Geschichte aufgreifen, weil das wirklich beeindruckend ist, finde ich, was die Bayern-Fans als eine der größten Fanszenen in Deutschland da wirklich regelmäßig auf die Beine stellen. Wir haben das schon öfter thematisiert, dass sie es in der Regionalliga Bayern schon oft gezeigt haben, als sie die Kompasse in Würzburg.
Komparsen.
Mhm. Genau, auf den Platz geworfen haben. Und jetzt nutzen sie wirklich die größtmögliche Bühne im deutschen Vereinsfußball, um da so ein Banner zu präsentieren. Das war ja kein normales Spruchband. Das war ja, weiß ich nicht, über 50 Meter oder so vor der Bayernkurve. Kompassmodell jetzt. Also das war schon ein mächtiges Zeichen, muss man sagen. Und ja, in dieser Hinsicht ist es so, ich bin mal gespannt, inwieweit das jetzt einschläft oder wirklich so umgesetzt wird, wie es im Moment geplant ist in der Sommerpause. Wir haben ja auch noch eine Weltmeisterschaft, die in gewisser Weise ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Und es ist auf jeden Fall so, dass wahrscheinlich in den ersten Juniwochen die Vereine befragt werden sollen. Das Ganze wurde nochmal nach hinten verschoben. Das hätte ja eigentlich jetzt schon stattfinden sollen. Einfach um dann nochmal Dinge klären zu können im Vorfeld, wie das Kompassmodell tatsächlich ausgearbeitet wird. Und letztlich ist es dann so, dass entweder ein DFB-Bundestag oder der DFB-Vorstand über die Frage entscheiden soll, wie es denn dann weitergeht. Der DFB hat sich als Institution jetzt auch geäußert, hat gesagt, wir erkennen an, dass Reformbedarf besteht. Also ich glaube, der Weg zurück, es wird bleiben, wie es ist. Der existiert quasi nicht mehr. Da müsste schon wirklich Außergewöhnliches passieren, damit der Status quo erhalten bleibt. Ja, und jetzt müssen halt die Vereine befragt werden und haben das ja schon öfter thematisiert. Ich glaube, dass die Chancen fürs Kompassmodell sehr gut stehen, einfach weil die mächtigsten Funktionäre in Deutschland alle dahinter stehen und was wir so wahrnehmen, auch viele, viele Vereine, vielleicht sogar die Mehrzahl der Vereine, da gehe ich im Moment von aus, auch wenn die Erhebungen noch nicht stattgefunden haben. Aber die Chancen stehen ganz gut. Jetzt muss das natürlich alles auch noch ins Ziel gebracht werden im Laufe der Sommerpause oder zu Beginn der nächsten Saison.
Es gab da letzte Woche dann auch wieder so eine Sache, wo ich dann dachte, es ist mal gut, dass jetzt hier so ein bisschen Aufmerksamkeit drauf ist, denn es wurde so eine Grafik gepostet von der geografischen Lage der Drittliga-Clubs. Die falsche 9 hat das gepostet und dann sieht man natürlich, dass Rostock da sehr exponiert als einzige Mannschaft mit jedes zweite Wochenende irgendwie 500 Kilometer oder glaube ich nächstes Ziel, wo sie hinfahren, ist Meppen. Da fahren sie glaube ich so 490 Kilometer hin oder so und dann haben alle immer geschrieben, die müssen so weit fahren. Dann dachte ich mir immer so, naja klar, die müssen weit fahren, aber es zeigt halt vor allem auch, Ungleichheit und strukturelle Probleme, die natürlich auch mit dieser Aufstiegsregelung zu tun haben. Plus natürlich auch, was noch dazu kommt, sowas wie wirtschaftliche Lage, sowas wie finanzielle Möglichkeiten in deiner Region und so. Und das war dafür dann auch nochmal ein Bild. Man kann sich anschauen vom MDR die Fakt ist Sendung vom letzten Mittwoch, glaube ich, ne, wo du, Küppi, auch zu Gast warst und auch die Fahne natürlich für unseren Podcast hochgehalten hast und da auch als Experte, der oft in den Stadien unterwegs ist, auch so ein Stimmungsbild gegeben hast. Da gab es im Prinzip eine Stunde einmal den Komplettabriss darüber, wie es gerade um den ostdeutschen Fußball steht, warum es die Änderungen der Aufstiegsregelung geben muss. Genau. Gut aufbereitet, viele Grafiken auch. Wer sich da nochmal reinarbeiten will, der kann sich auf jeden Fall mal eine Stunde diese Sendung anschauen. Da ist man sehr gut informiert.
Ja, so, und bevor Küppi abgeschleppt wird, ich würde die Frage trotzdem gerne nochmal nachschieben wollen, natürlich. Naja, also, Lok spielt gegen Würzburg. Das ist halt noch Status quo aktuell. Leider, diese Aufstiegsspiele. Wie ist denn der Status quo aus deiner Sicht, Küppi? Ich meine, du beschäftigst dich ja sehr intensiv mit der Regionalliga und der Reform, entsprechend auch mit Lok und Würzburg.
Ja, also erstmal, Pitti, kann ich dir die Sorge nehmen. Abgeschleppt werde ich nicht. Ich habe nur ein ganz anderes Problem. Die Sonne kommt hier gerade über das Gebäude an meiner Seite. Das heißt, in der nächsten Viertelstunde wird die Temperatur hier im Auto auf 38,5 Grad hochschießen.
Das reicht wahrscheinlich nicht.
auf jeden Fall wird das, ja, das wird, ist ja völlig klar, extrem schwierig für den ersten FC Lok. Jochen Seitz hat sie jetzt mehrfach besucht. Ich glaube, dreimal war er bei den Würzburger Kickers vor Ort, die ja jetzt den Landespokal gewonnen haben gegen 1860 München. Ja. In der Verlängerung vielleicht ein Vorteil. Lok Leipzig hat es im Vorjahr selbst erlebt, als sie gegen Aue über 120 Minuten und ins Elfmeterschießen gehen mussten und am Ende es halt in den Aufstiegsspielen dann auch einfach eine Kraftfrage war. Jetzt ist Würzburg sicherlich ein bisschen anders aufgestellt als Lok, die mit großen Personalsorgen letzte Saison in dieses Spiel gegangen sind. Aber gut, Würzburg hat sich durchgesetzt gegen den Drittligisten, gegen 1860 München. Das gibt natürlich emotional nochmal einen Push. Jochen Seitz und Toni Wachsmuth haben sich das Ganze angeguckt. Und Würzburg zeichnet schon aus, dass sie wirklich sowohl vorne als auch hinten extrem hohe Qualität haben. Also sie haben, lass mich nicht lügen, die beste Abwehr in Deutschland, glaube ich. Also die wenigsten Gegentore kassiert aller Mannschaften aus den ersten vier Ligen. Und über die offensive Qualität haben wir letzte Woche schon gesprochen.
Ja.
Mit Tarsis Bonga, mit Jermaine Schalke. Also wenn die ins Rollen kommen, dann sind die schon extrem schwer zu bremsen. Von daher braucht Lok da zwei absolute Ausnahmetage, um da bestehen zu können und Würzburg zu besiegen. Aber Lok hat natürlich den Vorteil, dass sie nach all diesen schwierigen Wochen, wo sie wirklich Woche für Woche ans Limit gehen mussten, trotz Personalnot, jetzt mal anderthalb Wochen ein bisschen durchschnaufen durften. Und wirklich Belastungssteuerung, Regeneration und so weiter, das kann dir schon auch richtig, richtig gut tun. Zumal wir ja festgestellt haben letzte Woche, dass auch Lok Leipzig mit einem emotionalen Push aus dieser Saison rausgegangen ist. Also wenn du so kurz vor dem Ende so unter Druck stehst, 2-1 Rückstand zu Hause und am Ende das Ding mit 5-2 gewinnst, dann kann das auch nochmal ein bisschen was freisetzen. Von daher, es wird sauschwer. Aber möglich ist es für Lok Leipzig. Und vielleicht gucken wir an dieser Stelle noch mal ganz kurz auf die ersten vier Spiele, die sie gemacht haben in dieser unsäglichen Relegation. Gegen Verl, damals noch in etwas anderer Konstellation als in der aktuellen Aufstiegsregelung, aber gegen Verl zweimal unentschieden nach 90 Minuten. Gegen Havelse zweimal unentschieden nach 90 Minuten. Also von diesen vier Spielen hat Lok Leipzig kein einziges verloren und ist trotzdem nicht aufgestiegen. Bitterer geht es kaum. Und ja, bin sehr gespannt, ob sie sich jetzt gegen Würzburg durchsetzen.
Dieses Narrativ kann Würzburg auch spielen. Ne? Die haben vor zwei oder drei Saisons, weiß nicht mehr ganz genau, ihr Aufstiegsspiel mal gegen Hannover 2 verloren. Ja. Gepfiffen hat übrigens unser lieber Freund und Kollege Erik Weißbach das Rückspiel. Also das heißt, die können das gleiche Narrativ halt auch erzählen. Ne? Das ist halt wirklich so spannend in dieser Konstellation. Zwei Mannschaften mit Flow, mit Momentum, mit bisschen Pause, Lok ein bisschen mehr Pause. Das stimmt, das ist vielleicht dann dieses Zünglein, wenn wir es da hinschieben wollen. Aber eben auch das gleiche Narrativ, schon mal gescheitert in dieser Relegation, hast du nicht gesehen.
100%.
Also das ist halt das Schöne irgendwo auch.
Das muss man auch einfach sagen. Würzburg hat es natürlich auch 0,0 verdient, schon wieder in diese unsäglichen Spiele gehen zu müssen.
Ja,
also das ist ein Verein, der auch Gutes leistet, der sich Jahr für Jahr verdient, der immer wieder vorne mitspielt. Und jetzt werden sie wieder Meister und müssen, oder in dem Fall Zweiter, aber da qualifizieren sich wieder für diese Spiele und müssen wieder dadurch, sind damals unfassbar bitter im Elfmeterschießen gescheitert. Und sie waren die Ersten aus Bayern, die gesagt haben, die Initiative Meister müssen aufsteigen. Da sind wir hundertprozentig dabei, weil es muss sich was verändern. Also es wird am Ende in jedem Fall, egal ob Lok oder Würzburg, einen Verein treffen, der es einfach nicht verdient hat und der aus nachvollziehbaren Gründen dafür kämpft, dass diese unsäglichen Dinger endlich abgeschafft werden.
Gibt noch ein bisschen Hickhack bei der Ticketvergabe, denn viele Lok-Fans haben sich in Würzburg im ganzen Stadion irgendwie eingedeckt. Und jetzt hat die Polizei, glaube ich, ein bisschen und der Verein so ein bisschen Angst, weil das Sicherheitskonzept das natürlich nicht vorsieht. Jetzt gibt es irgendwie wohl die Möglichkeit, dass man die Tickets tauschen kann, sodass alle Lok-Fans dann im Gästeblock bzw. neben dem Gästeblock sind. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert.
Ja, aber wobei ich sagen muss, ich habe viele Kommentare gelesen, die das dann auch von Würzburger Seite aus gelobt haben, ne? Die gesagt haben, okay, hey, so kann man es lösen, das ist auch okay. So, bevor das hier aber überschwappt, die Emotionen, Küppi. Du wirst nicht aufsteigen können am Ende dieser Saison. Das steht schon fest. Deswegen lass mal rein.
Ich bin ja froh, dass ich nicht absteigen kann.
Ja, wollte gerade sagen, ins Tippspiel. Aktueller Zwischenstand. Gregor 43, Paddy 39 ja. Und Alex 27. Wir tippen beide Relegationsspiele. Das heißt, Küppi, du kannst maximal noch 10 Punkte holen. 5 für einen richtigen Ergebnistipp. Und selbst die reichen nicht, um aufzuschließen. Nee. Deswegen deine ersten beiden Tipps bitte von dir.
Also erstmal möchte ich einfordern, dass irgendwer die 90-Minuten-Tabelle nochmal raussucht. Also wie oft mir da in der Nachspielzeit
immer wieder gebrochen wird. Jetzt kommt er wieder mit so ein...
Nein, das ist schlecht, da komme ich nicht raus aus der Nummer, weiß ich ja selber. Hört auf zu nörgeln jetzt. Also, wir machen Hin- und Rückspiel, jeweils 90 Minuten, oder? Dass wir Elfmeterschießen und so ein Zeug nicht drin haben, jeweils 90 Minuten. Dann sage ich Hinspiel 2-1 Lok, Rückspiel 1-0 Würzburg.
Okay, Gregor?
Ich sag Hinspiel 1-0 Lok, Rückspiel 1-1.
Ich sage Hinspiel 1-1 und Rückspiel 2-0 Würzburg. Auch wenn das dem entgegensteht, was ich getippt habe auf der Buchmesse, aber ich will jetzt dieses scheiß Tippspiel hier gewinnen, um an Gregor noch vorbeizuziehen. Was wir nämlich wichtig noch sagen müssen an der Stelle: Aufgrund der Terminlage der Relegationsspiele, wenn ich euch gleich ins Wochenende schicke oder in den Urlaub euch beide, bitte dran denken, wir nehmen nächsten Dienstag auf und für euch heißt das, wir werden nächsten Dienstag auch erst wieder zu hören sein, weil das Relegationsrückspiel quasi erst am Montag ist, das Aufstiegsspiel.
Schuld ist das Conference-League-Finale.
Schuld ist das Conference-League-Finale in Leipzig am Mittwoch, so ist es, also morgen sozusagen, also nächsten Dienstag dann wieder einschalten. Bis dahin bitte unbedingt uns Bescheid geben, was die beklopptesten, positiv verrücktesten Trinknamen sind, die es so gibt. Währenddessen
müssen nicht immer mit Trinken zu tun haben.
Nein,
können
also
auch so kreativ
kreative,
sein.
Kreative Theken-Teams sozusagen, ganz genau. Bleibt uns weiterhin gewogen, haut die Kommentare voll, haut die DMs voll. Checkt gerne nochmal angeklagt ab bei ARD Sounds, generell ARD Sounds voll, jetzt wo es Richtung Urlaub geht, auf einer langen Autofahrt einfach mal durchlaufen lassen, 13 Stunden, machst du nichts falsch, hat Küppi genauso gemacht auf dem Weg nach Italien. Und ansonsten, Männer, lasse ich euch beide wieder raus in die Sonne, ihr Urlauber.
Ja, das ist schön. Dankeschön.
Leute, macht's gut, hat Spaß gemacht, auch aus Split. War hier ein echter Splitscreen. Und nächste Woche, letzte Folge.
Nächste Woche, letzte Folge erstmal. Und sorry, wir wissen, es gab einige Tonaussetzer und Delays, woran ich schuld bin, der Einzige mit einer stabilen Verbindung. Das sei mal dahingestellt. In Kroatien und Italien läuft das alles. Also, bis nächsten Dienstag. Aufschreiben. Macht's gut. Tüdelü.
Reinhauen. Ciao.
Ciao.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Mit Paddy Fritsche, Gregor Rühl und Alex Küpper. Immer montags in ARD Sounds und als Video in der Sport im Osten-App.